Dann wollen wir wieder zusammen den Kolosserbrief aufschlagen. Es ist im Neuen Testament, den Kolosserbrief, das Kapitel 4. Und ich lese uns nochmal die Verse 2 bis 6, Kolosser, Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort, um das Geheimnis des Christus auszusprechen, um dessetwillen ich auch gefesselt bin, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wir wollen noch zusammen den Herrn um seine Leitung bitten, wenn wir über sein Wort nachdenken. Wir danken dir, o Herr, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass du es bewahrt hast und dass wir noch die Freiheit haben, es zu lesen und darüber nachzudenken, uns hier zu versammeln, um von deinem Wort zu empfangen. Und doch, Herr, brauchen wir, wenn wir dein Wort lesen, die Belehrung deines Heiligen Geistes. Du hast gesagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Wir bitten dich um den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Kenntnis deiner selbst. Komm du und rede, aber gib uns auch ein empfängliches Herz, ein Verstand, der über dein Wort nachdenken kann. Gib uns Freiheit im Verstand, dass wir nicht gebunden und abgezogen sind von vielen anderen Dingen. Herr, segne diese Zeit durch das Wirken deines Geistes in unserer Mitte. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen. Für die das letzte Mal nicht da waren, muss ich ganz kurz ein paar Sachen einmal klarstellen. Wir haben also das letzte Mal die Verse 2 bis 4 betrachtet, sodass wir eigentlich heute bei Vers 5 anfangen. Und wenn wir den Vers 5 lesen, dann denke ich, können wir den gar nicht richtig verstehen, wenn wir nicht wissen, was vorher gesagt worden ist. Und darum ist es eigentlich entscheidend, hier den Kontext vor Augen zu haben. Wenn Paulus also hier die Gläubigen anspricht, dann sagt er, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also er sagt, dass unser Gebet eine Ausdauer braucht und dass wir darin noch Wachsamkeit brauchen. Wachsamkeit, die guten Dinge zu sehen, die Gott uns gegeben hat und gibt, sodass wir in Dankbarkeit ausdauernd im Gebet sind. Dass wir eine Wachsamkeit haben im Gebet. Und es ist wirklich ein großes Problem, dass oft Christen im Gebet so stark sich den Emotionen hingeben, dass sie die Wachsamkeit verlieren und oft sogar große psychische Nöte bekommen aufgrund dieses Mangels an Wachsamkeit. Aber Gott spricht hier, dass sie wachsam sein sollen, wenn sie beten. Und dann bittet Paulus, für ihn zu beten. Oder für die, die als Evangelisten hinausgehen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Das werden wir jetzt gleich nochmal im Kontext anschauen, denn was wir jetzt in Vers 4 sehen, das bezieht sich eigentlich, oder das bringt uns direkt zu dem Punkt hin, zu dem Punkt, den wir hier bei Paulus, den Paulus hier angesprochen hat in seinem Anliegen. Ich wiederhole es noch einmal. Also Paulus, wofür will Paulus, dass sie beten? Damit Gott betet zugleich für uns, damit Gott uns eine Tür öffne für das Wort. Also erstens soll Gott eine Tür öffnen. Auch das kennen wir aus der Apostelgeschichte. Lukas beschreibt es. Sie versuchten mehrmals in eine gewisse Region zu fahren und es heißt, dass der Heilige Geist ihnen wehrte. Und dann auf einmal hat Paulus im Traum ein Gesicht, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und er beredet sich dann mit seinen Mitarbeitern und die Mitarbeiter und sie kommen zu dem Schluss, der Herr ruft uns nach Mazedonien. Und dann heißt es da, da wir beurteilten, dass es vom Herrn ist. Und interessanterweise, Gott öffnet die Tür. Nicht, dass da nicht Hindernisse waren, da gab es viele Schwierigkeiten, aber Gott öffnete dann die Tür und er kam nach Philippi. Und Philippi war ja die große Schwierigkeit, dass sie dort erstmal sofort ausgepeitscht wurden, ins Gefängnis kamen und so weiter. Aber Gott hatte sein Volk dort und Gott gab Gnade, das Wort zu verkündigen. Und jetzt sagt Paulus aber, dass selbst dann, wenn Gott die Tür öffnet, es noch nicht klar ist, dass er das Recht verkündigt. Also der Apostel, der die ganze Welt umgekrempelt hat, hat es nur getan, weil er wusste, dass er unfähig dazu ist. Das ist ganz wichtig. Er sah sich selbst gar nicht in der Lage, sondern er wusste, dass er immer wieder neu die Hilfe des Heiligen Geistes brauchte, um das Wort Gottes recht zu verkündigen. Und das ist für uns eine richtige Herausforderung, weil wir denken heute, die Information reicht. Wenn ich es richtig weiß, wenn ich gut gebildet bin, wenn ich alles gut zusammenfassen kann, dann predige ich das Wort Gottes recht. Aber wir sind weit davon entfernt, das Recht zu verkündigen. Warum? Weil es viel mehr ist als das. Wir brauchen immer wieder die Ausrichtung, dass wir vor Gott stehen und dass wir vor Gott sein Wort verkündigen, ohne Menschenfurcht, zum Beispiel ohne Menschenfurcht. Ohne dass wir selbst in unserem Verhältnis zu Gott nicht klar stehen, beziehungsweise dass es da Hindernisse gibt, die zwischen uns und dem Heiligen Geist stehen, sodass wir nicht reden, wie wir reden sollen. Und hier gab es nämlich, wenn er sagt, er spricht hier davon an, dass er gefesselt ist, das bedeutet, er hat Schwierigkeiten, ist im Gefängnis. Und wie viel Bedrängnis, das heißt auch wie viel Druck von außen kommt ja auf einen Menschen, wenn er gerade um des Evangeliums willen gefesselt ist. Wie leicht bin ich dann versucht zu sagen, was sollte ich lieber weglassen, damit bald meine Fesseln gelöst sind? Wo sollte ich vielleicht nicht ganz so direkt sein, damit meine Fesseln vielleicht bald aufhören können? Aber er sagt, nein, damit ich reden soll, wie ich reden, damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Damit ich es so offenbar mache, wie ich reden soll. Was ist denn das, wie ich soll? Das ist angemessen, dementsprechend. Das Wort dafür ist, also es soll dem entsprechen. Wem soll es entsprechen? Und wir könnten sagen, es soll dem entsprechen, der ihn gesandt hat. Das ist ganz klar. Dem, der Sendende ist, dem Vater im Himmel. Dementsprechend soll es sein. Es soll der Botschaft entsprechend sein. Also was hat er zu sagen? Das heißt, das, was ich zu sagen habe, muss ich in der richtigen Haltung sagen, dass es auch wirklich dem entspricht, der mich gesandt hat. Ja, der eine hat das so gesagt, er sagt, zwei Boten werden ausgeschickt vom König. Der eine Bote kommt in ein fremdes Land, um die Botschaft des Königs zu verkündigen. Der merkt sehr bald, dass diese Botschaft nur Feindschaft erregt und dass Leute sich darüber ärgern. Also überlegt er sich, wie kann er das so verpacken, wie kann er das so proklamieren, damit er den Ärger möglichst rausnimmt. Nun, welche Ehre wird er bei seinem König haben dann? Der andere Bote geht genauso hin und er merkt auch, dass Feindschaft da ist, aber er sagt, ich muss doch für meinen König die Botschaft verkündigen, ich muss doch ihm entsprechen, er ist doch mein Gesandter und meine Botschaft muss seiner Dringlichkeit entsprechen. Welche Ehre wird er haben, wenn er zurückkommt zu seinem König? Und wir merken hier den riesen Unterschied, was es bedeutet, Botschafter des Königs zu sein. Und Paulus wusste um die vielen Gefahren, die es mit sich brachte, wenn er in dieser Welt ein Botschafter des Königs ist. Und darum wusste er, wie dringend er die Hilfe und das Gebet brauchte. Und überall, wo er in den Gemeinden war, und wenn er Briefe schrieb, und im Epheserbrief haben wir das genauso, oder im Philipperbrief, da fordert er die Gläubigen auf, für ihn zu beten. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, immer wieder neu die Ausrichtung, dass wir das Wort so verkündigen, wie wir es verkündigen sollen. Und hier sind wir schon mitten in unserem Text, der jetzt dran ist, nämlich beim Vers 5. Und ich habe auch die Überschrift der Predigt so genannt, in Weisheit leben. In Weisheit leben. Ich lese aber jetzt nochmal den Vers 5. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Wir bleiben erstmal bei dem ersten Satz, und wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Wenn wir das jetzt sehr vordergründig nehmen, dann merken wir, hier gibt es zwei Gruppen. Einfach zwei Gruppen, die hier wird eine Gruppe angesprochen, und diese Gruppe wird zu einer anderen gegenübergestellt, die nicht in der Gemeinde ist, außerhalb der Gemeinde. Jetzt könnten wir sagen, sind wir alle gemeint, die wir hier drinnen sind im Gottesdienst, und die draußen sind nicht gemeint? Nein, der Unterschied ist für jeden, der die Bibel kennt, sehr klar. Hier ist ganz klar, hier gibt es welche, die sind drinnen und die sind draußen. Der Jesus, der macht es immer wieder deutlich. Und hier sind wir bei einem so zentralen Punkt, dass wenn wir den nicht wieder neu verinnerlichen, unsere ganze Botschaft nicht dementsprechend ist und selbst die Anweisung, in Weisheit zu wandeln, weit entfernt ist von dem, was Paulus meint. Und das haben wir verloren heute. Wir haben so gute Predigten teilweise, wenn wir es nur aus der erbaulichen Seite von Christen hören, aber wir haben nicht mehr die Betonung, die Erweckungsbewegung hatte, die der Herr Jesus hatte, die Apostel haben, die klar sagten, entweder du bist drinne oder du bist draußen. Entweder du gehörst zum Reich Gottes oder du gehörst zum Reich der Finsternis. Entweder du bist ein Kind des lebendigen Gottes oder du hast keinen Anteil an Gott und wirst einmal hinausgestoßen. Jesus macht es zum Beispiel in der Geschichte vom verlorenen Sohn so deutlich, und diese Geschichte gefällt mir deswegen so gut, weil sie zeigt, dass es hier nicht um unsere Gerechtigkeit geht, um unser gutes Leben, um einen moralischen Maßstab, den wir erreicht haben, denn der verlorene Sohn, der den Vater umbringen wollte, der ging um sein Geld verschwendete und dann irgendwann bei den Schweinen landete, der kam auf einmal zurück zum Vater und sagte zum Vater: Vater, ich habe gesündigt, ich war töricht, von dir wegzulaufen. Und der Vater lief ihm entgegen und umarmte ihn. Der Vater gab ihm den Ring der Sohnschaft wieder, die Vollmacht, ein Sohn zu sein. Der Vater gab ihm neue Kleider und der Vater machte ein Fest und lud alle ein, am Fest teilzunehmen. Also wie kam er da herein, dass er drinne war? Er kam zum Vater mit all seinen Sünden und der Vater brachte ihn da herein. Das war das Besondere. Der zweite Sohn, der immer anscheinend in der Nähe des Vaters war, der auch auf dem Hof geblieben ist, der treu war, das heißt, das ist der, der anständig ist, der alles, der religiös, könnten wir sagen, alles erfüllt, was man so von einem religiösen Menschen erwartet. Als der kam, dann wollte er nicht hineingehen. Merkt ihr, er selbst wollte nicht bei dem Fest sein. Er war draußen. Und er war bewusst draußen, weil er das nicht ertragen konnte, dass Gnade die einzige Grundlage ist, um drinne zu sein. Dass Gottes Vergebung die einzige Grundlage ist, um drinne zu sein. Und der Vater redet zu ihm und er spricht ihm zu, aber der Text sagt uns nicht, dass er reinkam. Der Text lässt es offen, weil er sich entschieden hat. Und wenn wir dann im Lukas-Evangelium eine Geschichte nach der anderen lesen, dann merken wir, wieder und wieder braucht Jesus dieses Beispiel und sagt, ihr werdet hinausgeworfen in die äußerste Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Er sagt, wer nicht zum Reiche Gottes gehört, wird nicht eingeladen zum Hochzeitsmahl des Lammes, wird auch nicht zum Reich des Himmels gehören. Es gibt also, die ganze Erde scheidet sich zwischen diesen zwei Gruppen, die drinnen sind und die draußen sind. Und die Botschaft Gottes geht an die ganze Welt, an alle Nationen, an alle Sprachen, geht ein durch die enge Pforte. Gott ruft, kommt her zu mir. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Und es entscheidet sich darin, ob du dem Ruf Gottes hörst und folgst und zu ihm kommst und Vergebung der Schuld empfängst, oder ob du draußen bleibst und nicht hörst und sagst, diese Botschaft ist nicht für mich, sie interessiert mich nicht, oder ich schiebe sie auf, oder sie ist nicht so wichtig. Und all diese Dinge halten einen Menschen draußen. Und solange sie draußen und dieses draußen bleiben, bedeutet, oder drinnen und draußen, hat immer eine Konsequenz mit sich. Der eine hat das so gesagt, du kannst nicht aus dem Fenster springen und denken, am Ende tut es nicht weh. Das geht nicht. Es wird immer eine Konsequenz haben, das, wofür du dich entscheidest, bringt die Konsequenz mit sich. Also er zeigt uns, das zeigt uns der Jesus in all seinen Worten. Er sagt, entweder du vertraust dem Sohn Gottes und er führt dich in seine Herrlichkeit, oder du weigerst dich, ihm zu vertrauen und dein Vertrauen auf sein Werk zu setzen, und du wirst auf ewig verdammt werden. Es gibt keinen dazwischen. Es gibt keine Gerechtigkeit aus dem Menschen. Es gibt keine Alternative. Du gehörst entweder zu dem Herrn Jesus, weil er dir gehört, weil du an ihn glaubst, oder du bist draußen. Und wenn du draußen bist, wirst du hinausgeworfen. Du gehörst nicht zum Reich Gottes. Das eine ist, sind die Kinder des Reiches, die Verheißung haben, dass Gott gesagt hat, ich werde mich freuen, ihnen wohlzutun. Merkt ihr, es sind nicht die Sündlosen. Wir haben das heute im Psalm 130 so schön gehört. Wenn David sagt, wenn du Sünden anrechnest, ich nehme an, dass es David war, ich weiß nicht, aber der Psalm sagt, wenn du Sünden anrechnest, und gemeint ist, dass er sich bewusst ist, dass er von der beständigen, dauerhaften Vergebung Gottes lebt. Wenn du Sünden anrechnest, wer kann bestehen? Bei dir ist viel Vergebung, damit man dich fürchte. Also drinne bedeutet, unter dem Wohlwollen Gottes zu leben, mit all meiner Schwachheit, mit all meinem Versagen. Ich lebe im Bewusstsein, dass Gnade täglich mein Herz reinigen muss. Aber wer das dem vertraut, der gnädig ist, kann sicher sein, dass die Gnade überwindet. Dass Gott die Garantie übernommen hat für seine Seele. Das hat der Verbrecher übrigens am Kreuz gemacht. Er hat gesagt, Herr, denke du an mich, wenn du in dein Reich kommst. Merkt ihr, er vertraut seine Seele dem an, der fähig ist, sich um die Seele zu kümmern. Alle anderen, die draußen bleiben, sind die, die glauben, sie könnten sich um ihre Seele kümmern. Also es gibt das Reich der Finsternis, das Reich Gottes und das Reich der Finsternis. Die sich weigern zu glauben, werden nun mal als solche vor dem Gott, vor dem ewigen Richter stehen, die den König, den Gott eingesetzt hat, seinen Sohn verworfen haben. Deswegen draußen. Sie wollten den König nicht, werden also damit auch nicht in sein Reich eingehen, sondern verdammt werden. Hier sind wir also bei der Anweisung. Das müssen wir wieder klar haben, wenn wir diese Anweisung verstehen wollen. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Also vielleicht noch ein Satz dazu. Wenn du noch nicht Vergebung der Schuld hast, wenn du noch nicht errettet bist, dann wisse eins, dies ist die dringlichste, deine dringlichste, größte Not. Mach es zu deiner größten Passion, würde ich sagen. Zur Priorität Nummer eins. Du brauchst ein neues Herz. Du brauchst Vergebung der Schuld. Du brauchst Frieden mit Gott. Das muss klar sein, dass du Frieden mit Gott hast. Alle, die drinnen sind, wissen, es gab ein Einst, da gingen sie weg vom Herrn. Jetzt sind sie zurückgekehrt zu dem Herrn selbst. Und zu denen redet er hier. Und Paulus sagt, wandelt in Weisheit. Und jetzt merken wir, dass das Weisheit, wandelt in Weisheit, genau hier seine ganze Bedeutung bekommt. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn, sagt Sprüche uns. Durch die Weisheit weicht man vom Bösen, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Die größte Not des Menschen ist, ohne Gott zu leben. Draußen sind die, die ewig verloren sind. Glaubst du das? Glaubst du, dass die netten Menschen, die deine Arbeitskollegen sind, deine Klassenkameraden, die in deiner Familie sind, die du lieb hast, deine Kinder oder Eltern, deine nächsten Verwandten, deine besten Freunde, ohne Jesus sind sie verloren? Sie sind unter der Herrschaft der Sünde und diese Sünde wird sie am Ende ins Verderben stürzen. Wie anständig, wie ähnlich, wie nett sie auch sind. Glaubst du dem Evangelium aber, dass die Kraft hat, zu erretten? Glaubst du, dass du, weil du Gottes Kind bist, die Botschaft hast, die die einzige Grundlage ist, weswegen, wodurch sie errettet werden können? Wir merken, da ändert sich etwas. Ich bin nicht hart, wenn ich dann zu jemandem direkt bin. Ich bin hart und grausam, wenn ich ihn einfach über seinem Wegen überlasse, wenn ich ihn nicht warne, wenn ich sage, es macht nichts, dass du gottlos bist, dass du meinen Erlöser verwirfst, dass du Christus für nichts achtest, es macht nichts. Schaut, und wenn ich das auch nie so sagen würde, ist es nicht das, was wir oft machen mit unserem Verhalten, wie wir reagieren, wie wir damit umgehen? Dem, der für mich gestorben ist, über den kannst du dich spotten und ich schweige. Geht es? Und so merken wir, dass hier diese Aussage wandelt in Weisheit denen gegenüber, die draußen sind, eine große Herausforderung ist. Eine Herausforderung für unsere ganze Haltung, für unser ganzes Denken, uns bewusst zu machen, was bedeutet es, dem Worte Gottes zu vertrauen und was bedeutet es für mein Leben, damit meine Worte und mein Leben die Klarheit haben, die das Evangelium mit sich bringt. Die Klarheit in der Botschaft, die Gottes Urteil über die Menschen bringt. Und gut, wir können Gott wirklich so danken, dass wir nicht nur den Kolosserbrief haben, sondern der gleiche Apostel, der den Kolosserbrief im Kolosserbrief Dinge so zusammenpackt, hat es ein bisschen mehr entfaltet bei den Ephesern. Wenn wir das jetzt aufschlagen, dann sehen wir, wie er da auch das genau erklärt, was es bedeutet, in Weisheit zu wandeln. Epheser Kapitel 4, Entschuldigung, 5. Ich lese mal ab Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Ihr seht wieder die klare Sprache. Wer in diesen Sünden lebt, wem diese Schuld nicht vergeben ist, der ist einer, der so definiert wird und er hat kein Erbteil im Reiche Gottes. Ich will uns das nochmal von der Bedeutung klar machen. Ihr kennt die Geschichte mit der Arche. Die Frage ist, also und dem Gericht Gottes der Flut, die Frage ist, hast du einen Platz in der Arche? Hast du einen Platz in der Arche? Und das, was er hier sagt, ist, wer in diesem lebt, hat keinen Platz in der Arche. Ganz einfach. Der hat keinen Platz im Reiche Gottes des Christus. Und jetzt kommt dann die Aufforderung, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Diese Menschen reden aber immer so, als wäre es harmlos, ungläubig zu sein. als könnte man das Evangelium auch als etwas Nebensächliches betrachten. Wir merken, diese Welt ist voller Verführung, deswegen sagt er, lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, als müsste ich die Erfüllung in diesem Leben suchen. Denn in dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Es ist mittlerweile völlig akzeptabel, dass man vor der Ehe zusammenzieht und zusammenlebt, obwohl es Gott ein Greuel ist. Und in der Gemeinde ist es schon normal, dass Mitarbeiter aus der Gemeinde einfach zusammenziehen, ohne zu heiraten. Die Bibel in der Sonne. Jetzt komme ich ganz schnell dahin, dass ich sage, okay, aber sie sind doch auch gläubig, es passiert doch nichts. Merkt ihr, da bin ich bei Vers 6. Ich habe mich von leeren Worten verführen lassen, nämlich von dem Urteil der Menschen. Und jetzt kommt aber das Urteil Gottes, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Wir haben es einfach nur auf einen Punkt angewandt. Und jetzt sagt er, werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Also, wir merken, selbst die Gläubigen sind herausgefordert, sind versucht, sich dem Zeitgeist anzupassen oder dem Urteil der Welt anzupassen. Und Paulus sagt, jetzt überleg doch mal. Das Ende eines Menschen ohne Gott ist der Zorn Gottes und du willst dich dem anpassen und sagen, das Urteil der Menschen ohne Gott ist harmlos? Das bedeutet, im Glauben zu leben. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Also identifizier dich nicht mit ihnen. Und jetzt kommt der Grund, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Er sagt, wenn die noch nicht erleuchtet sind, die noch Finsternis sind, die noch im Reich der Finsternis sind, die Finsternis bestätigen, dann ist das ja normal. Wenn sie sagen, es gibt kein Rot, weil im Dunkeln sieht man nicht die Farben, sondern es gibt nur hell und dunkel, dann ist das normal. Aber du, der du Licht empfangen hast, denk doch dran, du bist Licht im Herrn, deswegen wandel als Kind des Lichts. Das bedeutet, lebe nach der Offenbarung Gottes, denn das ist das Licht, das Gott gegeben hat, vor allem in Christus. Und dann zeigt er, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit und nicht in der Befriedigung der Lust und des Spaßes und der Unreinheit. Bezug zu 5. Und jetzt prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das haben wir nämlich nachher auch noch im Vers, aber er sagt, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was bedeutet also, in Weisheit zu leben, denen gegenüber, die draußen sind? Es bedeutet, dass dieser Kontrast nie verwischt wird. Wir haben heute, selbst in den Gemeinden, haben wir Weisheit, wir sagen sogar so salomonische Weisheit, sehen wir oft darin, dass wir den größten Kompromiss gefunden haben. Gottes Wort sieht Weisheit darin, dass wir das klarste Licht in diese Welt hineinbringen, das hell leuchtet und hell Gottes Urteil aufrichtet. Das ist die Weisheit. Und deswegen sagt er, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Weisheit heißt also nicht, dass du so nett wie möglich bist zu all den Menschen um dich herum, sodass sie dich alle mögen. Sondern er sagt, Weisheit besteht darin, dass deine Botschaft so eindeutig ist, dass es sinnlos ist, für diese Welt zu leben, weil der Mensch bestimmt ist, zu sterben, um vor Gott zu stehen. Und die Entscheidungen deines Lebens bezeugen, dass dies die Wahrheit ist, nach der du lebst. Deckt sie vielmehr auf. Hier geht es nicht in erster Linie um Worte, hier geht es um ein Leben, das die Dinge aufdeckt. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Wissen Sie, der Vers ist sehr aktuell, oder? Guckst du die gleichen Aufklärungen über Epstein und all diese möglichen schändlichen Dinge, die da getrieben werden, und unterhältst dich damit? Paulus sagt, schändlich nur zu sagen. Verschwende deine Zeit nicht mit dem Dreck. Allein das Nachdenken verunreinigt dich schon darüber. Du kriegst genug mit. Ich sage nicht, dass man nicht manchmal gezielt Informationen holen muss, aber schaut, wie schnell beschäftige ich mit den Dingen, die mich ablenken. Und wo Paulus sagt, es ist schändlich, auch nur davon zu reden. Wir regen uns darüber auf, aber wir merken uns nicht, wie wir, wenn wir uns darüber aufregen, uns ständig damit beschäftigen. Unseren Kopf füllen, unsere Gedanken füllen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Hier sind wir genau bei den Worten. Wandelt in Weisheit. Mit Sorgfalt wandelst vor denen, die draußen sind. Wenn wir den Korintherbrief aufschlagen, dann merken wir, dass Paulus noch einen ganz wichtigen Punkt reinbringt. Er sagt, wenn es aber um äußerliche Dinge geht, um Nebensächlichkeiten, ob ich nun Fleisch esse, das den Götzen geopfert wird oder nicht, oder ob ich einen gewissen Feiertag einhalte oder nicht, da geht Paulus darauf ein und sagt, in all den nebensächlichen Dingen bewahre eine Haltung des Dieners. Er sagt, ich habe mich allen gegenüber zum Sklaven gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Merkt ihr, wie die Weisheit da ist gegenüber denen draußen sind? Klarheit in der Botschaft, eindeutig in dem, wo es hingeht, was das Ziel ist, was Gottes Auftrag ist. Aber dann Freiheit, eine innere Freiheit im Umgang mit den äußerlichen irdischen Dingen, sodass du auch proklamierst, dass dein Herz nicht an den Dingen hängt, dass du nicht streitest wegen Konkurrenzdinge, wegen Neid, wegen Selbstsucht, wegen irgendwelchen Rechten für eine Münze, für einen Kaffee, um der Erste in der Schlange zu sein, um als Erstes bedient zu werden und so weiter. Wie schnell kann ich mich darüber aufregen, weil der andere bei dem Bäcker vorgezogen wurde, obwohl ich doch zuerst da stand. Anstatt zu überlegen, vielleicht hat Gott mir die Zeit gegeben, mal mit dem, der hinter mir steht, ein Gespräch anzufangen. Was Paulus für sich selbst betete, ist Inhalt dieser Botschaft. In Weisheit zu wandeln bedeutet die Ewigkeit als Priorität in meinem Umgang mit meinen Mitmenschen zu bewahren und zu merken, ich habe das Evangelium, das ist das einzige Mittel, durch das sie errettet werden. Und ihre Seele ist kostbar. Liebst du deinen Freund, sei doch nicht feige. Liebst du deinen Bruder, sei doch nicht feige. Liebst du deine Kollegen, sei doch nicht feige. Willst du sie einfach in die Hölle gehen lassen? Du hast sie. Merkst du? Von Gott her hast du sie. Deswegen brauche ich diese Weisheit von oben, damit ich in diesen Dingen lebe, dass es eine Realität ist, dass das, was Gott gesagt hat, eine größere Realität für mich ist, als das, was ich fühle. Dann sagt er, kauf die Zeit aus. Wenn wir dieses Wort nehmen, dann merken wir, also die nächste Anweisung ist, kauft die Zeit aus. Wir sind bei Kolosser. Es gibt viele Hilfen, die Zeit auszukaufen, aber wisst ihr, was in allen Hilfen oft im Hintergrund steht? Das heißt, diese Hilfen, die Zeit richtig zu nutzen, sind meistens einem unterworfen. Nämlich deinem eigenen Urteil. Sie bringen dir bei, wie du die Zeit ausnutzt für deine Ziele, für deine Werte. dass du auch erreichst, was du willst. Zeit, ich habe keine Zeit. Das sage ich ganz schnell, ne? Ich habe keine Zeit. Ich muss noch so viel schaffen. Wenn du sagst, ich habe keine Zeit, ich muss noch so viel schaffen, egal was, worum es geht, sagst du im Grunde genommen, die Arbeit, die ich jetzt mache, ist wichtiger als das, was hier jetzt als Thema ist, wofür ich Zeit haben soll. Was streichen wir zuallererst in unserer Prioritätenliste? To-dos. Ich habe meine Liste, was ich alles tun will. Diese Liste, die kann manchmal endlos lang sein. Wenn ich allein meine Liste auf der Arbeitsstelle anschaue, dann weiß ich, da kann ich nur 3% von erledigen, von all dem, was da dran ist. Und ich sage, es ist nicht schlimm, ich mache heute fleißig, was ich kann, aber danach kommt das andere. Aber seht, diese Liste haben wir oft an unserem Tag. Und wenn dann etwas dazwischen kommt, was ist wertlos zu streichen? Was ist wertlos zu streichen? Ich habe einen Freund, der ist so ein Top-Management und der war mal bei so einer Schulung. Wie lernt man, worauf es ankommt? Und der Vortragsredner hatte gesagt, stellt einfach die Frage, was passiert, wenn ich es nicht mache? Das heißt, hat er gesagt, wenn ihr die Antwort geben könnt, nichts oder fast nichts, dann streicht es komplett aus eurer To-Do-Liste. Was passiert, wenn du dein Gebet vernachlässigst? Merkst du das überhaupt? Was passiert, wenn du eine ganze Woche deine Fürbitte vernachlässigt hast? Musst du auch sagen, nichts oder fast nichts? Oder ist das nur ideologisch, dass du sagst, naja, das ist wichtig, aber faktisch entscheidest du, diesen Bereich zu streichen, weil du keine Zeit hast? Also, wie wichtig ist es? Seht, deswegen sagt er, kauf die Zeit aus. In welchem Sinne kaufe ich die Zeit aus? Gott gab dir von deiner Bekehrung bis zu deinem Tod oder bis er wiederkommt, Zeit. Und du bist Kind des Himmelreiches und Gott gab dir nicht den Auftrag, Prediger, vielleicht nicht den Auftrag, Prediger zu sein wie Paulus. Paulus musste seine Zeit auskaufen als Apostel, als Gesandter, um überall das Evangelium zu verkündigen. Du bist vielleicht nicht Gesandter, sondern du bist irgendwo Angestellter. Oder Paulus schrieb hier den Kolossern und wir haben ja gesehen, welche Riesenanweisung oder sagen wir mal so die größte Anweisung, die größte Gruppe, denen er Anweisungen gegeben hat, waren die Sklaven. Und was sagt er ihnen was gibt er ihnen für einen Auftrag? Seid treu in eurer Aufgabe, macht es nicht menschengefällig, arbeitet vor Gott. Aber merkt ihr, denen sagt er auch, kauft eure Zeit aus. Sie entscheiden ja gar nicht über ihre Zeit, sondern der Herr entscheidet über ihre Zeit. Die Umstände mögen also herausfordernd sein und trotzdem, worum geht es? Worum geht es in deinem Umgang, in deiner Entscheidung, was Wert hat und was keinen Wert hat. Und hier geht es genau wieder um das Zentrale dessen, wofür du da bist. Du bist als Gotteskind dafür da, deinen Schöpfer zu preisen. Für ihn zu leben, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist die Herausforderung. Oder das ist das, was deine Berufung ist. Und durch sein Leben bringt der Sklave Licht zu seinen Mitsklaven. Durch seine Antwort des Herzens, des Mundes, der Haltung bringt der Sklave das Evangelium zu seinen Mitsklaven. Vor allem dann, wenn er falsch behandelt wird, wenn er zu Unrecht behandelt wird. Der Petrusbrief ist voll davon, dass er sagt, proklamiert doch den Herrn Jesus Christus, folgt ihm nach. Was war denn was ist das Zentrum des Lebens Jesu? Er sagt, das Kreuz. Nun, wenn Gott das Kreuz in dein Leben bringt, dann heiße es willkommen. Gott macht dich würdig, ihm zu folgen. Proklamiere seine Liebe, seine Demut, seine Selbstverleugnung, dein Festgelegtsein, ihn zu ehren in allem, was du tust und wie du Dinge annimmst und wie du sie aufnimmst. Gehen wir zurück zum Text. Kauf die Zeit aus. Und jetzt die nächste Anweisung ist, euer Wort sei alle Zeit in Gnade und mit Salz gewürzt. Manche übersetzen Gnade mit Freundlichkeit. Wenn wir den Text nehmen, dass unsere Worte mit Salz gewürzt sind, dann denken wir natürlich ganz schnell an die Bergpredigt. Und ich möchte uns diese Verse nochmal lesen. Weil da merken wir auf einmal, wie entscheidend oder wie sehr dieser Text von Paulus hier durch den Heiligen Geist übereinstimmt mit dem, was Jesus zu sagen hatte. Wann sind deine Worte in Gnade? Wann sind sie mit Salz gewürzt? Ich lese mal Matthäus Kapitel 5. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz fade wird, womit soll es wieder gesalzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen wird von den Leuten und zertreten wird. Wodurch erhält nun das Gotteskind seine Salzkraft? Lies die 9 Seligpreisungen. Glückselig die Armen im Geist. Glückselig die Friedfertigen. Glückselig die reinen Herzens sind. Wenn deine Mitmenschen an deinem Leben sehen, dass es dir wichtiger ist, ein reines Herz zu bewahren, als dein Recht zu bekommen, werden sie merken, worauf es ankommt. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Worin besteht das Salz? Dass du im Unrecht jubelst, dich freust. Warum freust du dich? Weil dein Lohn groß ist im Himmel. Du bist Teil der Kinder des Reiches und du bist hier auf der Erde gelassen worden, um ein Zeuge zu sein für den Namen des Herrn, deines Gottes. Deine Eindeutigkeit gibt dir deine Salzkraft. Und das ist auch das, was es heißt, wenn es heißt, alle Zeit mit Gnade. Schaut mal jetzt, das erklärt Paulus auch im Epheserbrief, Epheser Kapitel 4. Jetzt müssen wir nur den Kontext lesen, dann merken wir, was es bedeutet, dass unsere Worte alle Zeit mit Gnade sein sollen. Also ich rede nur das, was der andere auch mag. Nein, es heißt ganz praktisch, Vers 25, Kapitel 4, Vers 25, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Zürnt ihr, so sündigt nicht, die Sonne gehe nicht unter über den Zorn. Gib nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Und jetzt kommt der Gegensatz zu der Gnade. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen. Worte bestimmt von Selbstsucht, von Egozentrik, von Hass, von Lieblosigkeit, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringt. Gnade bringt. Und hier nehmen wir Gnade. Was bedeutet denn Gnade? Ist deine Reaktion die, dass Gott gnädig ist, dass es um Gnade Gott, um die Gnade Gottes geht? Oh, wie entscheidend würde sich alles in unseren Gesprächen, also in unserer Kommunikation ändern, wenn mir eines bewusst ist: Der Mensch ohne Gott ist ewig verloren. Was er braucht, ist Gnade. Gnade. Und Gnade beginnt oft damit, dass ich dem anderen sagen muss: Schau, deine Werke gelten nichts. Du brauchst Vergebung. Du brauchst Erlösung und Gott gibt sie dir aus Gnade. Es wird eine Botschaft des Anstoßes sein. Gnade stößt an. Warum hat Jesus bei den Juden damals, als er auf der Erde wandelt, warum haben sie gerufen, kreuzige, kreuzige ihn? Weil er keine Bestätigung ihrer Selbstgerechtigkeit hatte. Deswegen. Sie hassten ihn, weil er sagte, ihr habt keine Gnade. Aber sein ganzes Leben verkündigte Gnade. Selbst als sie ihn steinigen wollten, später gesteinigt haben, haben sie vorher gesagt, sie wunderten sich über die Worte der Gnade. Sie haben verstanden, seine Botschaft ist, Gott vergibt Schuld. Gott ist ein Gott, der Schuld vergibt. Aber als er ihnen sagte, ihr braucht Vergebung eurer Schuld, da wollten sie ihn steinigen. Jesus hat dieses Gebot nie übertreten, aber genau darum geht es Paulus. Er weiß, sie sind Lichter, Himmelslichter in der Welt, Salz der Erde und sie sollen ihre Salzkraft bewahren, indem sie Gnade verkündigen. Das bedeutet, wie wir gesehen haben, eure Worte seien allezeit in Gnade. Vergiss doch den Streit um die nichtigen Dinge dieses Lebens. Lass doch deine Zunge nicht für Selbstsucht, für Hass, für Neid arbeiten. Das ist nicht die Weisheit von oben, sagt Jakobus. Es lohnt sich, das mal zu lesen. Jakobus 3 am Ende und 4 am Anfang, da bringt er genau diese Dinge gegenüber, wandelt in Weisheit. Was bedeutet es, in Weisheit zu wandeln? Und zeigt er, dass es hier ganz viel mit der Zunge zu tun hat. Wie redest du? Wie redest du? Schreist du? Bist du zornig? Ist Neid und Selbstsucht der bestimmende Treiber? Oder geht es hier um die Weisheit von oben, die für Gott lebt? Es geht dann hier weiter, dass er sagt, also in Gnade mit Salz gewürzt und dann, dass ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Hier sind wir wieder beim Anfang. Damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Petrus hat in seinem Brief das ähnlich formuliert, mit anderen Worten, aber es hilft uns, die Tragweite dieses Wortes zu verstehen. In 1. Petrus 3, ich lese ab Vers 14. Er beginnt damit, dass er sagt, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, der Kontext ist, dass er gesagt hat, leidet nicht, weil ihr Unrecht tut, sondern seid solche, die Gutes tun, die nach Gutem streben, Nachahmer des Guten sind. Aber es wird kommen, dass sie leiden werden. Und sagt, wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Ja, ihr lebt in einer Welt der Auflehnung gegen Christus und die Haltung gegen Christus wird sich immer an seinen Kindern zeigen. Je mehr sie Gottes Charakterzüge tragen, je mehr werden sie das Objekt des Zornes sein, wie Christus es auch war. Und jetzt geht es um die Weisheit, was wir sagen sollen. Und dann sagt er, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, jedermann gegenüber, der Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Wie sollst du jemanden antworten? Wie sollst du jemanden das Evangelium erklären? Wie sollst du mit jemandem reden, der dich angreift? Wir können nicht auf alles jetzt eingehen, die Zeit erlaubt es nicht, aber eins ist absolut wichtig. Du fürchtest Gott mehr als Menschen. Du fürchtest die Reaktion der Menschen. Oder du ordnest alles, was Menschen sagen, dem unter, was Gott dazu sagen würde. Du streckst dich nach dem aus, dass der Heilige Geist zu dem, was du sagst, Amen sagt. Dass dein Zeugnis eindeutig ist. Dass das, was du redest, ihn proklamiert als den König aller Könige. Was für ein schreckliches Zeugnis ist ein Mensch, der sich seines Erlösers schämt. Er verleugnet die Erlösung. Die Geschichte von Petrus zeigt uns, dass wir alle diese Versuchung haben, dass wir immer wieder in dieser Situation sind. Und der Herr bringt Petrus zurecht, aber schaut, wie wichtig dieses Zeugnis ist. Aber es zeigt uns, dass wir das nie in uns selbst haben. Jemand hat es sehr schön gesagt, er hat gesagt, Gottes Furcht ist nicht etwas, was einmalig über uns kommt und uns dann einfach so gehört, als hätten wir es in der Tasche, sondern Gottes Furcht ist ein Muskel, der beständig trainiert werden muss. Damit er uns bestimmt, wenn wir herausgefordert sind. Es bedeutet, ich brauche die ständige Ausrichtung vor Gott, immer wieder eine klare Sicht dafür, wer ist Gott und wer ist der Mensch. Dass selbst wenn der König vor mir steht, ich weiß, Gott ist mehr zu fürchten als der König. Die drei Männer, die im Feuerofen gingen, sie sagten, sie fürchteten, von ihnen heißt es, sie fürchteten den Zorn des Königs nicht. Warum? Weil der Gott, den sie fürchteten, größer war als der König. Du kannst die Furcht nicht austreiben, du kannst die Furcht vor Menschen nicht austreiben durch Disziplin, durch Härte, durch mehr Mut, sondern nur durch mehr Gottesfurcht. Durch mehr Gottesfurcht. Und genau das ist, was Petrus schreibt, wenn er sagt, heilige Gott, den Herrn in deinem Herzen. Du kannst nur angemessen von Gott reden, wenn Gott dir klar vor Augen ist. Wenn du weißt, wer er ist. Weil wenn du weißt, wer er ist, dann merkst du, jeder andere Mensch neben dir muss genauso wie du den anerkennen, der der Höchste ist im Himmel und auf Erden, der am allermeisten zu fürchten ist. Nun, heiligt den Herrn in eurem Herzen bedeutet nicht nur zu fürchten, es bedeutet zu lieben. Über alles zu lieben. Konkurrenzlos zu lieben. Zu gehören, konkurrenzlos zu gehören. Und das ist die Voraussetzung, um zu wissen, wie ich jedem Einzelnen antworten soll. Ja, es stimmt, es hat was zu tun. Es hat was damit zu tun, dass ich genau weiß, was die biblische Lehre ist, was das Evangelium ist. Beschäftige dich damit. Denk drüber nach. Lerne es zu formulieren, was Gott getan hat in Christus. Lerne es, die Botschaft des Evangeliums zu verstehen, sodass du davon reden kannst. Aber sobald Menschenfurcht uns bestimmt, schweigen wir bei Dingen, die wir genau wissen. Und der Herr sagt, ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Hier gibt es viele Beispiele. Die Leute haben Paulus angeklagt, dass Gott ungerecht wäre in seiner Theologie. Paulus sagt, erklärt nicht, warum es alles ungerecht ist, sondern er sagt, wer bist du, Mensch, dass du mit Gott rechtest? Merkte er, wusste, es ist wichtiger, dass der Mensch versteht, wer er ist und wer Gott ist, bevor er überhaupt anfängt, darüber nachzudenken, welche Argumente es dafür gibt. Nein, das bedeutet nicht, dass man nicht über die Argumente reden kann. Es bedeutet nur, dass die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes die Grundlage ist für ein Leben in Weisheit in dieser Welt. Und darum geht's, in Weisheit wandeln. Und schau, das Besondere ist, wenn wir die Gnade verkündigen, wird uns das am allerbesten stärken und ausrichten, dass wir von der Gnade leben. Worte der Gnade brauche ich für die Welt, für diese Welt. Wie anders wirst du vom Evangelium reden, wenn du nicht gerecht bist in deinen Augen, weil du Christ bist? Sondern wenn du mehr und mehr ein Ruhmredner der Gnade wirst, wie man es von Rosenius sagt. Nicht, weil du es so gut anderen erklären kannst, sondern weil du Gottes Gnade rühmst in deinem Leben. Du lebst von der Gnade. Du erkennst die Herrlichkeit der Gnade. Du betest die Gnade Gottes an. Das macht dich geschickt zu einem Botschafter der Gnade. Der Herr gebe uns seine Hilfe, dass er uns im Alltag in diese Wahrheiten leitet und sie uns im Alltag lehrt. Amen. Wir wollen Gott noch im Gebet auf sein Wort antworten. Herr Jesus, du sagst, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Du nennst den einen Narr, der dein Wort hört, aber nicht danach wandelt. Du nennst den einen Weisen, der dein Wort hört und der sein Leben danach richtet. O Herr, wir sind Narren, wenn du in deiner Gnade nicht zu uns kommst, wenn dein Heiliger Geist uns nicht stärkt und belebt. Wenn du dein Wort nicht in unser Herz so hineinlegst, dass es aufgeht und Frucht bringt. Darum bitten wir dich, komm du und handle an uns und bringe alles in unserem Leben in Übereinstimmung mit deinem Wort. Du weißt, wo die Sünde uns betrogen hat, wo unsere Sinne schwammig geworden sind, unklar geworden sind, wo wir Menschen fürchten, wo wir uns an Dinge dieser Zeit gewöhnt haben. Herr, wir bitten dich, vergib uns. Vergib uns jede Abstumpfung, jedes nichtige Urteil dieser Welt und bringe uns zurück, Kinder des Lichts zu sein, in einer Welt der Finsternis. Herr, gib uns als deinem Volk Klarheit in der Botschaft, Klarheit in unserem Auftrag. Gib uns als deinem Volk deine Gesinnung, deine Liebe, aber auch deine Furcht. O Herr, dass wir bestimmt sind von dieser Furcht Gottes in unserem Herzen, zum Besten unserer Mitmenschen, zum Besten unserer Zeit. Darum bitten wir dich um eine geöffnete Tür, um Freimütigkeit, das Evangelium zu verkündigen, aber auch vor allem um ein Leben des Evangeliums, für das Evangelium. Und gib uns die Fürbitte, das Gebet, in diesen Dingen vor dir zu stehen, weil du ein Gott bist, der Gebete erhört. Wir preisen dich dafür. Segne uns nun auch im Miteinander, segne uns in der Gemeinschaft. Wir danken dir für deine Treue. Amen. Amen.